Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mal angenommen, beim nächsten Auto, mit dessen Kauf Sie liebäugeln, wäre ein cleverer Autopilot an Bord, der Ihnen im Stau oder auf der Autobahn erlaubt, die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Wäre doch praktisch. Und ist übrigens auch durchaus realistisch, weil alle großen Autobauer an solchen Assistenzsystemen tüfteln. Eine entscheidende Frage ist bislang allerdings noch offen. Wie überprüft man, ob so ein Autopilot auch immer das tut, was er tun soll?
Und dann stellt sich natürlich die Frage, was erwartet die Gesellschaft eigentlich von solchen automatischen Fahrfunktionen? Wie sicher müssen sie sein? Und mit welchen Prozessen und Methoden weiß ich denn hinterher nach, dass diese Funktion auch diese Sicherheitserwartungen erfüllt?
Thomas Form ist beim Volkswagen-Konzern verantwortlich für die Entwicklung hochautomatisierter Fahrfunktionen. Und er erklärt uns gleich, wie man diese Frage bei VW beantwortet. Außerdem besuchen wir ein Testfeld mitten in Berlin, wo Forscher praktische Anwendungen des neuen Mobilfunkstandards 5G ausprobieren. Und wir berichten über die neuen Auflagen für Stromzapfsäulen, die Elektroautobesitzern böse Überraschungen ersparen sollen, indem sie zuverlässig protokollieren, wer wann welche Strommenge getankt hat. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Seit dem 1. April diesen Jahres müssen Ladesäulen für Elektroautos hierzulande neuen Standards genügen. Sie müssen eichrechtskonform sein. Das heißt, in der Lage, genau aufzuzeichnen, welcher Nutzer wann wie viel Strom gezapft hat. Nun könnte man meinen, ist doch selbstverständlich. Denn wie sonst könnten die Ladestationenbetreiber zuverlässige Abrechnungen erstellen? Aber die Experten der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB, deren Aufgabe es ist, die Ladestationen verschiedener Hersteller zu zertifizieren, stellten fest, da liegt noch vieles im Argen. Um zu demonstrieren, wie man es besser macht, haben die PTB-Fachleute deshalb kurzerhand selbst eine eichkonforme Ladestation entwickelt. Auf dem Fachkongress Zählen, Messen, Prüfen diese Woche in Leipzig wurde sie jetzt der Öffentlichkeit präsentiert. Annegret Faber berichtet.
Die Ladesäule ist noch ein Prototyp. Auf der Messe steht sie relativ unauffällig am rechten Rand des Ausstellerstandes der PDB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Die Mitarbeiter dieser auf Mess- und Prüftechnik spezialisierten Bundesbehörde kümmern sich darum, dass genormte Größen auch eingehalten werden.
Wir kümmern uns darum, dass in Deutschland ein Kilogramm wirklich ein Kilogramm ist, dass diese Größen festgelegt sind. Genau das gleiche mit Energie und Strom. Wir kümmern uns darum, dass die Wirtschaft verlässliche Größen für ihre Interaktion hat.
Bei Ladesäulen für Elektroautos gibt es diese verlässliche Interaktion oftmals nicht, sagt Christoph Leicht, Leiter der Arbeitsgruppe Messeinrichtungen und Systeme für Elektrizität. Es herrsche Chaos, zu viele Hersteller, zu wenige Regeln. Derzeit hätte er 20 Zertifizierungsanträge für unterschiedliche Ladesäulen auf dem Tisch liegen. Und er arbeitet mit der Ostfalia zusammen, der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Braunschweig. Dorthin gab die PDB den Auftrag, eine eichrechtkonforme Ladesäule zu entwickeln. Professor Rainer Bernbach stellt sie nun in Leipzig erstmals vor.
Damit könnte jedes Elektroauto geladen werden.
Diese Ladesäule würde alle relevanten Daten verlässlich und vor allem sicher erheben und weiterleiten. Sowohl Strommenge als auch den genauen Tankzeitpunkt.
Wir benutzen hier das Network Time Protocol, womit jeder Computer synchronisiert wird. Aber das ist primär auch ungesichert und wir verwenden das Network Time Security Protocol.
Mit diesem Protokoll würde die Zeitinformation übermittelt. Der tatsächliche Stromverbrauch wird von einer sogenannten MME, einer modernen Messeinrichtung, erfasst.
Die werden mit den gesicherten Zeitinformationen zusammengebracht, gestempelt, sagen wir, sodass zum Beispiel der Startzeitpunkt oder der Endzeitpunkt genauer erfasst werden.
Dann kommt noch die Information dazu, wer tankt. Das geschieht über eine sogenannte Transaktions-ID. Das Ganze wird zusammengepackt und bildet dann einen neuen Messwert.
Und der wird nochmal kryptografisch gesichert mit einer sogenannten Signatur, dass man jederzeit nachprüfen kann, ist das der Wert oder wurde dieser Wert verfälscht.
Die PDB ließ außerdem ein Kontrollsystem für Ladesäulen entwickeln. Damit wird in der Praxis überprüft, ob eine bestimmte Stromzapfsäule auch tatsächlich die korrekte Zeit und Energiemenge meldet. Das Gerät ist in etwa so groß wie ein handelsüblicher Computer. Es wird an die Ladesäule angeschlossen und simuliert den Tankvorgang, erläutert Christoph Leicht.
Die Ladesäule haben spezielle Stecker und da kommt ja nicht einfach Energie raus, sondern die müssen sich erst mit dem Auto abstimmen. Hallo, hier ist das Auto, hallo, hier ist die Ladesäule. Wie viel Energie kann ich denn aufnehmen oder welche Leistung kann denn übertragen werden?
Dieses Mini-Messsystem erkennt, ob die Ladestation auch tatsächlich die Strommenge liefert, die auf der Rechnung steht, und ob die Zeitdaten stimmen. Doch bietet die neue eichkonforme Ladesäule samt Kontrolltechnik Elektroautobesitzern nun tatsächlich die Gewissheit, dass beim Stromtanken alles korrekt abläuft? Matthias Dahlheimer vom Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik sagt, das Eichrecht werde eingehalten, aber die Kundendaten wären immer noch nicht hinreichend gesichert, die Hürden für Betrüger niedrig.
Man kann mit relativ einfachen Mitteln, zum Beispiel eine Ladekarte, kopieren. Diese Szenarien gibt es nach wie vor und da ändert dieser Ansatz auch nichts dran.
Der IT-Experte habe darüber mit unterschiedlichen Unternehmen gesprochen, die Ladesäulen herstellen und betreiben. Allerdings sehen die keinen Handlungsbedarf.
Die Lücke wird anscheinend noch nicht hinreichend ausgenutzt, sodass es keine wirklichen finanziellen Schäden gibt. Insofern gibt es keinen Entwicklungsdruck, da wirklich aktiv zu werden. Im Endeffekt bleibt der Verbraucher, wenn sowas passiert, auf den Kosten sitzen.
Stromzapfsäulen müssen seit dem 1. April eichrechtskonform sein. Einen entsprechenden Prototyp und ein Messgerät zur Funktionsprüfung haben PTB-Forscher jetzt in Leipzig präsentiert. Ein Beitrag von Annegret Faber war das. Auf die Autobahn auffahren, beschleunigen, sich in den laufenden Verkehr einfädeln und dann ganz gemütlich die Beine hochlegen, die Hände vom Steuer nehmen und E-Mails beantworten. So stellt man sich in den Entwicklungsabteilungen der Automobilkonzerne die Zukunft der Mobilität vor und tüftelt an Fahrerassistenzsystemen, die das bald möglich machen sollen. Aber wie testet man eigentlich, ob so ein Autopilot fürs Auto tatsächlich sicher ist und keine eventuell tödlichen Fahrfehler macht? Im Forschungsprojekt Pegasus, gesponsert vom Bundeswirtschaftsministerium, hat sich ein Konsortium von Autoherstellern und Forschungsinstituten dazu mehrere Jahre lang Gedanken gemacht. Die Ergebnisse wurden diese Woche bei VW in Wolfsburg präsentiert. Einer der Projektkoordinatoren ist Professor Thomas Form von der VW Konzernforschung. Ich habe ihn vorhin gefragt, was war der Ausgangspunkt für das Projekt Pegasus?
Beim Prüfen von automatischen Fahrfunktionen kommt man auf das Dilemma, wie viele Testkilometer, vereinfacht gesagt, muss ich denn eigentlich fahren, um so eine Fahrfunktion als sicher betrachten zu können? Wenn man einfach mal die Zahlen nimmt, Sie müssen im deutschen Verkehr auf einer Autobahn zwischen 600 und 700 Millionen Kilometer fahren, bevor Sie statistisch gesehen einen Unfall erleben mit einem tödlichen Ausgang. Wenn Sie dann noch sagen, was erwarte ich eigentlich von einem automatisch fahrenden Fahrzeug auf einer Autobahn, dann muss es ja mindestens so gut fahren wie der Mensch. Dann kommen Sie schnell auf Testkilometer, die sich im Milliarden von Kilometerbereich bewegen. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, das kriege ich realistisch gesehen auf einem Testgelände gar nicht hin.
Es würde ewig dauern.
Das würde ewig dauern. Sprich, ich muss eigentlich in andere Prüfungen ausweichen, wie zum Beispiel Simulationen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, bevor ich jetzt so ein Prüfgelände überhaupt baue und es konzipiere, muss ich mir eigentlich wirklich genau überlegen, was erwartet die Gesellschaft eigentlich von solchen automatischen Fahrfunktionen? Wie sicher müssen sie sein? Und mit welchen Prozessen und Methoden weiß ich denn hinterher nach, dass diese Funktion auch diese Sicherheitserwartungen erfüllt? Und das war der Ausgangspunkt für das Projekt Pegasus.
Das klingt aufwendig, herausfordernd, aber auch sehr wichtig, wenn man diese Entwicklung hin zum hochautomatisierten Fahren vorantreiben will. Was sind die Ergebnisse nach 3 Jahren Projektarbeit? Was ist rausgekommen?
Wir haben an einem Prozessmodell gearbeitet und haben gesagt, es macht keinen Sinn, einfach Kilometer zu zählen, da kann ich auch mal im Kreis fahren, sondern Szenarien überlegt, ein Einscherer, plötzlich bremst vor Ihnen einer, es drängelt Sie jemand ab. Wenn Sie dann diese Szenarien auch wieder variieren, kommen Sie sehr schnell in den Milliardenbereich von Szenarien. Und dann haben wir uns Verfahren überlegt, wie ich jetzt aus diesen Milliarden von Szenarien wieder eine überschaubare Anzahl rausfiltere, vereinfacht gesagt, und die dann entsprechend in Simulation auf Prüfständen, auf Prüfgeländen und in Realfahrt dann letztendlich absichere, bewerte, um dann hinterher auch sagen zu können, ja, ich bin mit meiner Funktion so weit, dass ich die Sicherheitserwartungen, die ich am Anfang erarbeitet habe, erfüllen kann.
Als Pilotanwendung haben Sie sich den Autobahnchauffeur vorgenommen, also der einen künftig mal sozusagen freihändig über die Autobahn chauffiert, während man selbst was ganz anderes macht. Wie wird denn das, was Sie jetzt entwickelt haben, diese Prozesse, diese Methoden, diese Standards, Ihren Entwicklern bei VW zum Beispiel konkret helfen, solche Systeme zu optimieren?
Es ist ein offenes Geheimnis, dass an dem Autobahnchauffeur oder Autobahnpiloten ganz groß im Fokus momentan in der Automobilindustrie stehen, dass viele Fahrzeughersteller dran arbeiten. Und deswegen sind die Ergebnisse natürlich hochgradig interessant für die Entwicklungsabteilung der großen Automobilhersteller in Deutschland.
Was heißt das ganz konkret? Können die jetzt neue Systeme schneller testen oder bereits existierende schneller in puncto Sicherheit optimieren?
Ich stehe immer vor dem Dilemma, wenn ich so etwas ins Feld bringe vor Kunde, dass mir hinterher jemand sagt, aber du hast doch das und das und das und das nicht getestet. Wenn Sie so ein Basisszenario nehmen, wie zum Beispiel ein Naheinscherer, dann können Sie zum Beispiel Autobahnen das Ganze prüfen auf einer zweispurigen, auf einer dreispurigen Autobahn mit Betonoberfläche, mit Asphalt, mit oder ohne Leitplanke, mit oder ohne Markierung, mit oder ohne Regen, Schnee, Nebel. Was für eine Farbe haben die Autos um ihn herum? Welche Abstände haben sie genau? Und Sie sehen, dass sie einfach einen gigantischen Parameterraum aufmachen. Und hier haben wir versucht, im Pegasus zu arbeiten, wie ich im Prinzip nachvollziehbar sagen kann, aus diesem gigantischen Parameterraum habe ich mir jetzt die und die kritischen Szenarien herausgesucht und die getestet. Und deswegen bin ich der Meinung, dass meine Funktion im Rahmen der Funktionsbeschreibung im Prinzip in der Lage ist, den realen Verkehr auf einer Autobahn handeln zu können.
Und mit dieser Auswahl müssten Sie ja künftig dann auch irgendwelche Zulassungsbehörden überzeugen, die ja dann grünes Licht geben müssen für den Einsatz solcher Technik.
Die Zielsetzung bei Pegasus war jetzt nicht originär in Richtung Zulassung, sondern einen Schritt zuvor, dass man im Rahmen der Entwicklungstätigkeit einfach eine Methode hat, wie man genau dieses Testen, dieses Freigeben machen kann, sodass man dann guten Gewissens sagen kann, wir sind jetzt fertig. Und wir gehen jetzt in ein Zulassungsverfahren, was ja natürlich nur noch mal wie eine Fahrprüfung sozusagen die Funktion absichert. Aber auch im Rahmen einer Fahrprüfung verlässt sich ja der Fahrprüfer darauf, dass sie in den 30, 40, 50 Fahrstunden vorher genug gelernt haben, was er ja auch nicht alles in den 30 Minuten Fahrprüfung abprüfen kann. Für die Zulassung bildet natürlich die Ergebnisse, die wir im Pegasus-Projekt erarbeitet haben, eine gute Grundlage, sodass jetzt der Gesetzgeber sich überlegen kann, was er denn im Rahmen einer Zulassung von dem Hersteller fordern kann. Also das ist ein erster Vorschlag, den wir hier erarbeitet haben.
Was würden Sie denn sagen, wie weit sind wir noch entfernt von diesem Testszenario, also der Autobahn-Autopilot, der das Steuer selbstständig übernimmt?
Also es gibt ja schon verschiedenste Ankündigungen, dass so eine Funktion, die wird sicherlich nicht gleich in einer Art und Weise kommen, das Auto fährt automatisch 130, 140 auf der Autobahn durch Baustellen, durch Autobahnkreuze hindurch. Mir kann man sicher im Prinzip verschiedene Stufungen vorstellen. Und sagen wir mal, das Erste, was ja auch viele Fahrzeughersteller für die nächsten Jahre angekündigt haben, ist so eine Art Staupilot, dass man sagt, vielleicht bis 60 oder 80 km/h ist das Fahrzeug in der Lage, in einem Stau den Fahrer zu entlasten und ihm Nebentätigkeiten zu erlauben. Aber ich würde jetzt mal, verzeihen Sie mir, dass ich da nicht zu konkret werden kann, dahingehend sagen, so in den nächsten 5 Jahren werden Sie solche Funktionen im Prinzip auf der Straße erleben dürfen.
Informationen und Einschätzungen zu den Ergebnissen des Forschungsprojekts Pegasus waren das von Professor Thomas Form. Er arbeitet bei VW in der Konzernforschung, leitet dort den Bereich Fahrzeugtechnologie und Mobilitätserlebnis. Was die Entwicklung neuer Mobilfunkstandards angeht, ist Deutschland zwar nicht gerade der Nabel der Welt, aber natürlich gibt es hierzulande dennoch Experten, die da irgendwie mitmischen. In Berlin zum Beispiel, beim Heinrich-Hertz-Institut der Fraunhofer-Gesellschaft, hat man schon am aktuellen Mobilfunkstandard mitgewirkt, den wir alle täglich nutzen, um zu telefonieren oder per Smartphone im Internet zu surfen. Derzeit testen die Forscher dort den praktischen Einsatz der 5G-Netze, deren Frequenzen in Deutschland gerade versteigert werden. Jan Rehm hat sich das Testfeld am Ernst-Reuter-Platz mal angeschaut und von einem der beteiligten Wissenschaftler erklären lassen, was heute schon geht.
Mein Name ist Thomas Haustein, Leiter der Abteilung Mobilkommunikation am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut in Berlin.
Thomas Haustein arbeitet in einem Hochhaus am Ernst-Reuter-Platz. Er und seine Mitarbeiter beschäftigen sich mit der Entwicklung und Standardisierung der nächsten Mobilfunkgeneration 5G. Wir treffen uns in der 13. Etage, erklimmen noch ein paar Treppenstufen, um dann durch eine Glastür aufs Dach zu treten.
Folgen Sie mir hier raus aufs Dach des Institutes. Im 14. Stock können Sie von hier direkt über den Campus der Universität schauen.
Trotz des grauen Himmels haben wir fast einen Rundumblick über die Stadt. Nahezu am Horizont, rechts im Westen, das Olympiastadion. Links in der Ferne der Fernsehturm. Ganz nah vor uns die Gebäude der Technischen Universität Berlin. Hier betreibt der Verein 5G Berlin mit seinen Mitgliedern aus Wissenschaft und Wirtschaft das gleichnamige Testfeld. Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge. Forschungsvorhaben werden mit Fördergeldern aus öffentlicher Hand und Investitionen der beteiligten Unternehmen finanziert.
Sie sehen hier mehrere Gebäude in etwa 500 Meter Entfernung, auf denen wir weitere Basisstationen für unser Testfeld installiert haben. Wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie hier 10 Meter über uns drei aktive Sektoren mit moderner 5G-Technik, die bereits jetzt aktiv sind und wo dann mit neuen Endgeräten die ersten Untersuchungen im Zentrum Berlins getestet werden können.
Endgeräte mit dem Funkstandard 5G, wie er in Deutschland genutzt werden wird, gibt es allerdings noch nicht. Am Fraunhofer-Institut erproben die Ingenieure das Netz deshalb noch mit Prototypen, die einem tragbaren Computer ähneln und spezielle Technik verbaut haben. Das Problem, die Standardisierung von 5G verzögerte sich und so konnten die Hersteller zu hiesigen Frequenzen kompatible Geräte noch nicht liefern. Die Technik der Basisstation ist aber schon einsatzbereit. Thomas Hausstein zeigt auf die drei Antennenstandorte.
Derzeit arbeiten wir im Spektrum bei 2,6 GHz.
Dieses Spektrum wurde bisher in Deutschland für andere Zwecke genutzt, was sich mit 5G ändern wird. Das Testfeld betreiben die Ingenieure und Techniker als eine Art privates Mobilfunknetz. In technischen Testreihen untersuchen die Forscher Kernmerkmale von Mobilfunknetzen wie Signallaufzeit und Verzögerung, ermitteln, wie gut und schnell sogenannte Handover-Klappen, also der Wechsel eines Endgeräts von Mobilfunkzelle zu Mobilfunkzelle.
Wir erwarten hier im Herbst eine Aufrüstung im 3,5 GHz-Bereich, um in dem Frequenzbereich dann auch das sogenannte New Radio für 5G zu testen. Und wir können über dieselben Masten dann einen neuen Frequenzbereich mit der neuesten 5G-Technik dann auch testen.
Noch während die 3,5 GHz-Tests laufen, so die Planung, werden die nächsten Versuche im Bereich der Millimeterwellen gestartet. Dann werden Ingenieure des Fraunhofer-Instituts und von Partnern neuartige Mobilfunktechnik erstmals im Testfeld installieren. Außerdem warten die Forscher händeringend auf 5G-Smartphones, um die 5G-Testnetze an ihre Grenzen zu bringen.
Wirklich den massiven Zugang mit vielen Teilnehmern kann man realistisch erst testen, wenn Endgeräte wirklich im Markt sind. Realistisch erwarten wir, dass wirklich eine nennenswerte Anzahl im Markt vorhanden ist Mitte nächsten Jahres und ab da können dann auch wirklich Belastungstests mit Tausenden von Nutzern stattfinden.
Jan Rehm hat sich für uns das 5G-Testfeld am Ernst-Reuter-Platz in Berlin zeigen lassen. Weitere Hintergründe zum Mobilfunkstandard der nächsten Generation gibt's hier im Deutschlandfunk am Sonntag um 16.30 Uhr. In der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt geht mein Kollege Uli Blumenthal dann der Frage nach, was dran ist an den immer wieder zu hörenden Befürchtungen, die Strahlung der künftigen 5G-Netze könnte Menschen krank machen. Was haben wir noch? Meldung haben wir noch mit Lennart Pyritz.
Ultima Thule oder wissenschaftlich 2014 MU69 ist ein Objekt im Kuipergürtel am Rand des Sonnensystems. Im Fachmagazin Science präsentiert ein internationales Forschungsteam jetzt Daten, die die Raumsonde New Horizon bei einem Vorbeiflug im Januar dieses Jahres gesammelt hat. Demnach hat Ultima Thule eine abgeflachte Form mit zwei Wulsten, die vermutlich durch die Kollision zweier kleinerer Objekte entstand. Hinweise auf Monde, Ringe oder eine Atmosphäre geben die Daten nicht. Seit seiner Entstehung vor etwa 4,5 Milliarden Jahren sei der Himmelskörper weitgehend unberührt geblieben, selbst von der Hitze der Sonne. Die Astronomen erhoffen sich daher von ihrer Analyse neue Erkenntnisse über die Frühphase des Sonnensystems. Die Studienergebnisse basieren auf nur etwa 10% der Daten, die New Horizon während des Vorbeiflugs gesammelt hat. Bis 2020 sollen alle Daten von der Raumsonde zur Erde übertragen werden.
Wer oft Fertiggerichte isst, nimmt eher zu.
Das schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Cell Metabolism. Für die Studie aßen 20 Teilnehmer jeweils zwei Wochen lang stark verarbeitete Nahrung wie Rahmkäse und Schinkenspeck oder weitgehend naturbelassene Produkte wie Bananen, Walnüsse und Haferflocken. Die Mahlzeiten glichen sich im pro Tag bereitgestellten Gehalt von Kalorien, Zucker, Fett, Salz, Ballaststoffen und Makronährstoffen, variierten allerdings leicht im Proteingehalt. Die Probanden durften so viel oder wenig davon essen, wie sie wollten. Das Ergebnis? Die Teilnehmer, die Fertignahrung konsumierten, nahmen durchschnittlich 500 Kilokalorien mehr pro Tag auf als die Vergleichsgruppe und legten entsprechend an Gewicht zu. Der Effekt lässt sich offenbar nicht nur auf einzelne Inhaltsstoffe der Nahrungsmittel zurückführen. Auch das Verhältnis von fester Nahrung zu Getränken bei den Ernährungsvarianten könnte eine Rolle spielen oder das unterschiedliche Essverhalten. Bei stark verarbeiteten Lebensmitteln aßen die Probanden schneller.
Bettwanzen bevölkerten die Erde wohl schon gemeinsam mit Tyrannosaurus Rex.
Bettwanzen ernähren sich vom Blut anderer Lebewesen, auch dem von Menschen. Fledermäuse galten lange als die ersten Wirte der Parasiten vor etwa 50 Millionen Jahren. Die Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachblatt Current Biology legt jetzt dagegen nahe, dass die Insekten bereits lange vorher entstanden, nämlich vor etwa 100 Millionen Jahren in der Kreidezeit. Von wessen Blut sich die parasitischen Tiere damals ernährten, ist allerdings unklar. Zudem zeigt die Analyse, dass die beiden Bettwanzenarten, die heute am häufigsten den Menschen befallen, viel älter sind als dieser. Die Autoren hatten das Erbgut dutzender Spezies untersucht und mit fossilen Überresten abgeglichen. So konnten sie die Entstehungsgeschichte der Tiere rekonstruieren.
Stigma schlägt Therapie.
Die Angst vor Stigmatisierung ist der Hauptgrund, warum sich Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit psychischen Problemen keine entsprechende Hilfe suchen. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam in einer Übersichtsstudie im British Journal of Sports Medicine. Dahinter stehe offenbar die Vorstellung, dass eine psychische Erkrankung ein Zeichen von Schwäche sei und auch von anderen Sportlern, Managern und der Öffentlichkeit so gesehen werde. Zu den weiteren Faktoren, die eine Therapie verhindern, zählen ein mangelndes Verständnis psychischer Krankheiten, schlechte Erfahrungen bei einer vorhergehenden Behandlungssuche und volle Terminkalender.
Eine Mutation kann Hunde zum Japsen bringen.
Französische Bulldogge, Mops oder Pekinese. Bei Hunderassen mit kurzen Schädeln und flacher Schnauze treten oft Atemprobleme auf. Bislang wurden die anatomischen Besonderheiten der Rassen dafür verantwortlich gemacht. Im Fachmagazin PLOS Genetics schreibt jetzt ein Forschungsteam, dass auch eine bestimmte Genvariante zu Atemproblemen bei Hunden beitragen kann. Entdeckt haben sie die Wissenschaftler bei Norwich Terriern, eine Rasse, die keine auffällig flache Schnauze aufweist und dennoch immer wieder unter Atemproblemen leidet. Die Mutation verursacht Ödeme und Schwellungen der Atemwege, die die Luftzufuhr stören.
Wann eine Art als bedroht gilt, sollte überdacht werden.
Das fordern eine Biologin und ein Biologe im Fachblatt Frontiers in Ecology and Evolution. Bisher werden Spezies auf der roten Liste verzeichnet, wenn ihre Populationsgröße unter einen bestimmten Wert fällt. Bei großen Arten mit langsamen Fortpflanzungszyklen könne aber zum Beispiel das Verhältnis von Geburt- und Sterberate aussagekräftiger sein. So könnten demografische Kipppunkte rechtzeitig bemerkt werden, jenseits von denen sich eine Art nur schwer erholt, auch wenn die Bestandszahlen noch nicht alarmierend sind. Ihr Konzept haben die Wissenschaftler auf den asiatischen Elefant angewendet, von dem es noch schätzungsweise 50.000 Individuen in der Wildnis gibt. Modellrechnungen zeigten, dass bei dieser Art unter anderem eine hohe Überlebensrate der Kälber entscheidend dafür ist, dass die Population nachhaltig wächst.
Sternzeit. 17. Mai. Ein blauer Vollmond mitten im Mai. Morgen Abend steht der Mond zum dritten Mal in diesem Frühjahr der Sonne am Himmel gegenüber. Und ehe der Sommer beginnt, wird es noch einen vierten Vollmond geben. Normal sind dagegen drei Vollmonde pro Jahreszeit, die früher alle mit regional unterschiedlichen Namen belegt wurden. Weil aber 12 Vollmondperioden gut 10 Tage kürzer sind als ein Sonnenjahr mit Winter, Frühling, Sommer und Herbst, gibt es alle 2 bis 3 Jahre einen 13. Vollmond. Im Prinzip ist dieser zusätzliche Vollmond vergleichbar mit dem zusätzlichen Schalttag alle 4 Jahre im Februar. Mit ihm wird ausgeglichen, dass ein Sonnenjahr etwa 365 1/4 Tage dauert. Alle 2 bis 3 Jahre hat eine der 4 Jahreszeiten also einen Vollmond mehr als üblich, was die Abfolge der Vollmondnamen natürlich durcheinander brachte. Um das zu vermeiden, wurde, zumindest im Amerika des 19. Jahrhunderts, in einem solchen Fall der dritte Vollmond einer Jahreszeit als der zusätzliche Vollmond angesehen und als Blue Moon bezeichnet, als blauer Mond. Ursprünglich gab es solche Blue Moons daher nur in den Monaten Februar, Mai, August oder November. Im 20. Jahrhundert geriet dieser Brauch allerdings in Vergessenheit und tauchte schließlich vor ein paar Jahrzehnten in irrtümlich abgewandelter Form wieder auf. Heute wird ein zweiter Vollmond im Monat als Blue Moon bezeichnet. Und ein solcher blauer Mond ist dann in jedem Monat, mit Ausnahme des Februars, möglich. Aber immer nur am Monatsende.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Kommen Sie gut ins Wochenende.